Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir müssen weiterreden und wollen weiterreden über das Thema Stromnetz. Haben wir immer mal wieder in diesem Podcast. Aber aktuell wird ganz viel in der Energiebranche, aber auch in der Politik über dieses Thema diskutiert und intensiv diskutiert. Stichwort Netzpaket der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche. Was das genau heißt, dazu kommen wir später. Zunächst mal ein fränkisches Servus oder ein norddeutsches Moin Moin an Mike Rinder, Vorstandssprecher der Energie.
Ich wechsle mal aufs Hallo. Deswegen Franken ja auch der Meister ist.
Stimmt allerdings, ja. Eigentlich ist es doch ganz gut, dass alle irgendwie jetzt über Stromnetz reden, oder? Also ich meine, noch vor wenigen Jahren gefühlt hat das Thema niemand interessiert, auch die Politik nicht so richtig. Da ist man davon ausgegangen, ja, das Netz ist ja da und Strom fließt, passt.
Also ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren. Vor wenigen Jahren war das auch schon in anderen Bundesländern auch schon ein großes Thema. Die Bayern waren schon sehr besonders und die Bayern haben ja lange sich gewehrt gegen den Stromnetzausbau. Die Jura-Leitung ist ja das Paradebeispiel dafür. Und da sind wir ein bisschen spät dran in Bayern. Aber grundsätzlich, ja, ist es wichtig, dass wir jetzt das Gesamtsystem betrachten. Und die Netze stellen ja einen großen Teil des Gesamtsystems dar. Und nicht nur die Erzeugung und den Verbrauch, sondern das ist ja das Bindeglied.
Jetzt müssen wir vielleicht nochmal einordnen, weil wir sprechen viel über Netze. Und da gibt es ja doch einen Unterschied zwischen Hochspannungsnetzen, Höchstspannungsnetzen, also wir als Energie, wir haben ein Verteilnetz, also sorgen für die regionale Stromverteilung. Mhm. Aber dann gibt es ja die sogenannten Stromautobahnen noch. Vielleicht kann man da nochmal kurz differenzieren, weil Stromnetz ist eben nicht gleich Stromnetz.
Genau, also wir haben den Übertragungsnetzbetreiber mit 380 Kilovolt. Die erkennt man auch mal sehr schön, wenn man draußen vorbeifährt, an den Strommasten. Die haben drei Isolatoren dran, 380 Kilowatt. Dann gibt es die Übertragungsnetzbetreiber mit 220 Kilovolt, die haben zwei Isolatoren. Und dann gibt es das Hochspannungsnetz, das ist dann, ab dem fangen wir an, das hat 110 kV. Und da ist dann nur noch ein Isolator dran. Da kann man es immer sehr schön sehen. Und Übertragungsnetzbetreiber haben halt die Aufgabe, es von Nord nach Süd, Ost nach West zu fahren, den Strom. Und wir haben die Aufgabe, es in der Region zu verteilen. Daher kommen die beiden Begriffe Höchst-, Hochspannung und unter uns ist dann nochmal Mittelspannung, Niederspannung, das, was wir auch alles haben, also aber unter der Hochspannung. Und das sind die verschiedenen Netzebenen. Aber ganz klare Trennung, die Verteilnetzbetreiber verteilen es in der Region, sammeln es ein, auch ganz wichtig. Bei uns werden 95% aller Erneuerbaren angeschlossen, denn die sind alle in der Mittel- oder Hochspannung. Wir sammeln es ein und bringen es dann wieder zur Höchstspannung, zu TenneT bei uns. Gibt es ja noch Amprion oder TransnetBW und so weiter.
Das heißt ja auch, also Gesamtlänge sind 29.000 Kilometer von Energienetz. Das heißt, alles, was in unserer Region sozusagen am Schluss, am Hausanschluss geht, dafür sind wir auch mitverantwortlich. Und genauso ist es umgekehrt, wenn jemand also seine PV-Anlage hat und will einspeisen, der speist ja nicht im Höchstspannungsnetz ein, sondern er speist ja praktisch auf der Niedrigspannung ein. Das ist ja gerade auch das Thema, ne?
Absolut. Und das ist ja die Umkehr zu früher. Früher war es so, an den großen Verbrauchern standen die Kraftwerke und in die Region rein wurden dann die Stromleitungen immer dünner, um es mal so um zu sagen. Also die Übertragungsnetzbetreiber haben dann Hannover mit Fulda und dann irgendwann Nürnberg verbunden. Und von uns aus ab Nürnberg geht es dann nach Weißenburg und dann von da aus dann komplett in die Fläche in der Region und dann werden die Kabel immer dünner oder die Spannung immer geringer. Und jetzt ist es so, dass die neuen Kraftwerke, die PV-Anlagen oder auch Windräder in der Region aufgebaut werden, dort, wo wir dünne Stromleitungen haben. Und dann müssen wir da halt dann unser Stromnetz verstärken und es auf einmal in die andere Richtung fahren. Also bis jetzt war die Einbahnstraße ganz klar, von der Höchstspannung bis in die Niederspannung. Das war die Richtung, die gab es ausschließlich bis in 30 Jahren. Und jetzt geht es halt beidseitig und das ist die Herausforderung, die wir im Netz haben.
Und das tun wir, Netzausbau, das Stichwort, da passiert ganz, ganz viel in den letzten Jahren, haben wir uns auch viel vorgenommen, das passiert auch. Dennoch ist es ja so, dass viele nicht zufrieden sind, weil nicht jede Anlage gleich ans Netz kann oder nicht jede Anlage gleich voll einspeisen kann. Aber das ist einfach transformationsbedingt auch.
Ja, also wir kriegen dann manchmal den Vorwurf, ihr macht zu wenig oder ihr wollt das ja gar nicht. Und man muss ganz klar sagen, als Stromnetzbetreiber ist es uns völlig wurscht, ob da einer verbraucht oder einspeist. Rein aus der Stromnetzbetreiber-Logik ist heraus, ein Stromnetz, was wir bauen, ist reguliert. Das kriegen wir dann auch irgendwie erstattet. Ist uns egal, ob wir eine Einspeisung haben oder einen Verbraucher. Nur, wir haben halt diese Riesenherausforderung, dass wir Stromnetz komplett neu denken müssen. Und das war extrem viel zubauen, denn seit 2021, das wissen wir beide, ist ja der Booster für den erneuerbaren Ausbau durch den Ukraine-Konflikt. Als alle gemerkt haben, hups, Gas ist ja schwierig. Aktuell ist es wieder so. Alle merken wieder, Gas, Öl ist doof. Mhm. Und der erneuerbaren Ausbau ist brutal gestiegen nochmal. Und nur mal so als Zahl bei uns, und das geht den vielen Verteilnetzbetreibern genauso, wir haben eine ich weiß gar nicht wie viel, jetzt muss ich das mal rechnen, von 2500 Anlagen pro Jahr schließen jetzt 17.000 Anlagen pro Jahr an. Müssen wir jetzt mal rechnen, sind ungefähr siebenmal, ne? Mhm. Siebenmal so viel, 17.000 Anlagen, und das so schnell kriegt man da auch nicht aus 30 Menschen 200, das funktioniert nicht, die das dann halt bearbeiten, sondern das geht nur über Automatisierung, Digitalisierung. Und da sind wir große Schritte vorangekommen und ich bin sehr optimistisch, dass wir dann auch das neue Normal 17.000 Anlagen pro Jahr abwickeln werden können.
Und das neue Normal heißt ja auch das Thema nicht nur das Thema Abregeln. Vielleicht ist es ganz wichtig zu erwähnen in dem Zusammenhang. Also die Erwartungshaltung kann nicht sein, dass wir 17.000 Anlagen anschließen und alle zu 100% einspeisen können. Das ist ja viel zu viel, was wir im Netz haben. Das sonst, oder?
Ja, also solange die Netze nicht... Oder ich sag's mal so, die Grundsatzidee der Politik war ja, die Netze sind so groß, dass es immer alles geht. Und das ist auch im Moment noch in der Regulierung so vorgesehen. Das heißt, wir müssen das Netz auf 100% auf die letzte Viertelstunde im Jahr auslegen. Aber das ist unsere Position, dass wir sagen, das ergibt keinen Sinn. Das ist brutal teuer. Denn es gibt ja dann eigentlich nur Ende März an einem schön kalten, besonders sonnigen Tag den absoluten Einspeisepeak für die PV-Anlagen. Und vielleicht sogar ist dann noch ganz windig. Wenn wir diese Kombination haben, das Netz darauf auszulegen, dann ist es so, dass wir 100% Netz haben, eine Auslastung voll von Viertelstunde pro Jahr. Die zweite Viertelstunde, da fehlen uns schon 4-5% Leistung. Mhm. Oder andersrum gesagt, wenn man es sogar nochmal rechnet in Stunden, eine Sonne macht 1000 Stunden, 8760 Stunden hat das Jahr. Wenn wir das Netz nur für Sonne bauen, dann haben wir ein Netz gebaut für 12,5% der Zeit des Jahres. Ja. Mehr ist es nicht. Oder andersrum gesagt, wiederum 87,5% ist das Netz leer. Ja. Und das sind natürlich extrem hohe Kosten. Deswegen ist die Aufgabe, das Netz gut auszulasten. Das ist die politische Aufgabe in den nächsten Jahren. Und dazu gehört die Kombination Sonne plus Wind, weil das ist oft nicht gleichzeitig, plus dann Speicher gehört auch dazu. An den richtigen Orten ist dann halt die nächste Aufgabe. Und wenn es mal dann eine Stunde oder anderthalb Stunden pro Jahr nicht einspeisen kann, nicht voll einspeisen kann, geht ja dann immer noch, dann ist das volkswirtschaftliche Optimum.
Kommen wir gleich noch zum Thema Wind. Trotzdem, ich will anschließend zu Ihrem Thema nochmal das Verbrauch, Ausbau. Das ist am Schluss, ganz am Schluss muss das ja irgendjemand bezahlen, ne? Weil wir sprechen von Netzausbaukosten. Und wenn wir sehen, dass wir das Netz ausbauen würden, bis zur letzten Kilowattstunde, heißt ja auch, jeder einzelne Verbraucher würde das mitbezahlen in den Netzentgelten und Co. Also das heißt, es muss ja auch im volkswirtschaftlichen Interesse sein, zu sagen, das Optimum rauszuholen, damit die einzelnen Bürgerinnen und Bürger nicht eine Maximalbelastung haben.
Das Stromsystem ist ein Gesamtsystem und wir haben es in den letzten 20 Jahren halt immer singulär betrachtet und jetzt lernen Politik und auch viele andere Akteure im Markt, dass halt das Gesamtsystem im Netz eine Gesamtoptimierung braucht und die ist halt, der Satz, die Sonne schickt keine Rechnung, ist definitiv richtig. Das stimmt. Aber das Netz, was hingebaut wird, schickt dann die Rechnung. Genau. Und deswegen ist dann jede Viertelstunde immer 100%. Dann wird es dann zu teuer. Und dann muss man sagen, okay, vielleicht ist ein bisschen Abregelung dann optimaler, weil PV-Module, ein paar mehr, die dann ab und zu abgeregelt werden, sind dann unterm Strich billiger als ein Riesennetz. Das ist halt die Gesamtoptimierung. Und das wird aber im Moment breit diskutiert und vorne ganz drüber.
Aber es ist ja ganz normal, wenn ich sage, ich habe 1000 Stunden oder 1500 Stunden und ich habe Volllast und es scheint die Sonne, volle Einspeisung, ich kann ernten, was ich möchte. Ich brauche aber gar nicht so viel. Das heißt, das Abregeln wird einfach oder muss ein neues Normal im System denken sein.
Jetzt will ich mal widersprechen, so neu ist es nicht, war ja bei den Kraftwerken genauso. Ja. Die konventionelle Kraftwerke haben ja auch nicht alle immer gleichzeitig durchgeballert. Auch da war es ja so, da hat der Verbrauch geführt. So viel, wie wir verbraucht haben, durften wir produzieren und mehr nicht. Dann ging noch ein bisschen was ins Ausland vielleicht, aber auch ein normales Kraftwerk wird jetzt vielleicht nicht abgeregelt im klassischen Sinne, jetzt Redispatch, aber wurde ja auch nicht voll durchgefahren und jeder hat gemacht, was er wollte, sondern da war ja auch die Summe der Kraftwerke, war dann höchstens dann dem Verbrauch. Mhm. Und dann haben die Kraftwerke halt am Samstag und Sonntag runtergefahren. Und das ist das alte Normal. Das muss halt jetzt nur im neuen Normal alles gedacht werden. Genau, dass wir sagen, es geht halt nicht, dass Sonnenenergie halt immer einspeist, sondern ja, das ist das alte Normal, muss jetzt auch für die Erneuerbaren das neue Normal werden.
Zum Thema Wind vielleicht nochmal ganz kurz. Da haben wir in der Region, da wollten wir mächtig aufholen, gerade in Bayern. Wenn man jetzt die neuesten Ausschreibungsergebnisse sich anschaut, dann gibt es da wenig Zuschläge.
Ich glaube gar keinen sogar.
Oder gar keinen. Liegt es einfach an der Tatsache, naja, wenn nicht ganz so viel Wind weht, wie im Norden zum Beispiel, ist mein Geschäftsmodell ein anderes, dass ich kann halt nicht so günstig anbieten und kommt dann einfach nicht zum Zuge?
Ja, und wir sehen es ja, ne? Es ist ja so, dass wir in Deutschland einen Strompreis haben. Das ist völlig wurscht, ob Nord oder Süd. Eine Strompreiszone somit. Im Norden ist halt viel mehr Wind, im Süden ist viel mehr Sonne. Auch das ist seit vielen Jahrzehnten so, wenn nicht gar Jahrhunderten oder Tausend. Und dann ist es natürlich so, dass eine PV-Anlage, wenn sie gefördert wird, besser im Süden Geld verdient, anhand der Sonnenstunden, die mehr sind, und ein Windrad besser im Norden. Und da sind wir wieder genau bei dem Problem, dass wir sagen, jawohl, noch mehr Sonne im Süden hilft keinem, noch mehr Wind im Norden auch wenig. Vom Gesamtsystemischen her ist es sicher sinnvoller, dass wir in Bayern jetzt mehr Windräder kriegen. Und dafür müsste man aber irgendwo die Ausschreibungsmodalitäten ändern. Denn wenn es der gleiche Preis ist, wird der im Norden immer erst mehr Gewinn bei einer Förderung als im Süden. Und unser Vorschlag ist jetzt nicht mehr Förderung für den Süden, sondern vielleicht mal eine Ausschreibungsrunde, die dann halt im Norden keine Förderung macht. Denn da braucht man nicht mehr so schnell so viele zusätzliche Windräder. Da stehen ja schon ohne Ende Windräder. Und genauso im Süden braucht es erstmal keine geförderte PV mehr. Vielleicht braucht es aber im Norden noch welche, Osten, Westen, das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber das wäre eigentlich ein vernünftiger Weg, um auch diese Frage, wie viel Förderung, wie lange wollen wir dann Erneuerbare fördern und wann gehen sie in einen Markt rüber? Das war sicher richtig, wenn wir 10-15% Erneuerbaren hatten, aber im Strombereich sind wir ja schon teilweise bei 50-60%. Wie lange wollen wir es noch fördern? Dann ist, glaube ich, weniger fördern in Regionen der richtigste Weg.
Aber ist es nicht dem Projektierer hier im Süden, der eine PV-Anlage baut, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen zur Verbindung zum Netzpaket, im Prinzip wurscht, ob er jetzt einspeisen kann oder nicht einspeisen kann, weil ab einer gewissen Größenordnung greift das Thema Redispatch. Das heißt, es wird ja so getan, als ob er einspeist und bekommt Geld. Das ist natürlich volkswirtschaftlich auch ein bisschen gaga, muss man sagen.
Ja, grundsätzlich war es so, ne? Aber da sind jetzt halt Regeln geändert, dass er, wenn dann halt Abregelung so und so viel ist, dann kriegt er in dem Jahr weniger und kriegt es erst am Ende wieder mehr. Okay. Das ist ein bisschen neu und da ist jetzt in Berlin auch die Diskussion, dass man es sogar komplett streicht und sagt, nee, da wo jetzt schon ganz viel Redispatch ist, da darf dann sogar gar keine Erneuerbaren. Das halten wir aber auch für falsch, denn wir haben halt so viel bei uns PV. Wenn jetzt die aktuell diskutierte Redispatch-Vorbehaltregel käme, dann ist es so, dass bei uns im Netzgebiet gar keine Erneuerbaren mehr gebaut werden dürften und das ergibt dann wieder wenig Sinn, denn für Wind hätten wir ja noch Platz. Wir haben ein PV-Problem, kein Windproblem. Und deswegen haben wir auch viele Gespräche zurzeit Richtung Berlin und merken auch, dass das Verständnis da ist. Die Grundidee von der Frau Reiche ist ja, Mensch, wir haben ein Problem. Wir haben in manchen Ecken zu viel Erneuerbare von einer Sorte. Die Grundidee ist richtig erkannt. Und übrigens auch schon vom vorherigen Minister Habeck, der das genauso gesehen hat. Und jetzt müssen wir nur sehen, wie kann man die Regeln bauen, damit wir auch trotzdem weiter erneuerbaren Ausbau machen. Denn das sagen wir immer als Mantra auch, wir glauben fest an die Energiewende nach wie vor. Gerade wenn man sieht, wer uns Öl und Gas liefern kann aus dieser Welt, sind halt alles
nicht die reichsten Freunde, Freunde.
Ja, genau.
Wie würde ich sagen. Aber ich will auf den Punkt nochmal ein bisschen vielleicht mit drauf und nochmal erklären. Also dieser sogenannte Redispatch-Vorbehalt heißt, in einem Netzgebiet, wo mehr als 3% abgeregelt werden, bekommen die Anlagenbetreiber, also von zukünftigen Anlagen, keinen Redispatch mehr.
Ja.
Das ist natürlich, wenn jetzt du in Planung bist hier und sagst, na super, die Energie hätte halt schnell ihr Netz bauen müssen. Das ist das eine, aber prinzipiell vernünftig, weil sie sagen, ja, wir müssten eigentlich in diesem Paket differenzieren zwischen PV und Wind, weil Wind war Platz. Wir haben ja vorher gesprochen, mit 1.500 Stunden ist das Netz voll. Heißt ja, 6.500 Stunden haben wir Platz.
Richtig. Und deswegen Grundidee richtig, aber muss getunt und geschliffen werden. Es gibt sogar noch andere Instrumente, aber ich glaube, die führen jetzt zu weit, diese jetzt zu diskutieren. Das wären theoretisch Baukostenzuschüsse der Erneuerbaren und so weiter. Aber das ist zu viel Änderung am System, glaube ich. Es ist erstmal ein guter Schritt zu sagen, okay, ich kann es irgendwie steuern. Dort, wo ich schon zu viel Redispatch habe, zu viel Erneuerbare weggeschalten werden, da fange ich erstmal an zu bremsen. Das ist ja die Kernidee. Und da muss man sagen, die ist erstmal nicht falsch. Und dann kommen die Erneuerbaren dahin, wo nämlich noch nicht so viel abgeschalten wird. Und das ist erstmal eine richtige Idee. Und ja, man muss sich die Frage stellen, ist es denn so sinnvoll, wenn jetzt hier ein PV-Projektierer eine 50 Megawatt Freiflächenanlage an die Bahn stellt und dann im Prinzip, man kann es sogar so hart sagen, die nächsten 5 bis 7 Jahre dann 0 Kilowattstunden Strom rauskommen, weil es halt ein Netzengpass ist und er trotzdem Geld verdient. Da muss man sagen, volkswirtschaftlich schwierig. Das kostet den Bürger der Industrie Geld und es gibt nichts dafür. Einfach nichts, weil es Redispatch ist. Und dann kann man schimpfen, dass man es zu spät gebaut hat. Das ist, will man gar nicht so abstreiten. Das wollen wir gar nicht abstreiten. Aber es ist trotzdem die Realität und dann nutzt es nichts.
Naja.
Also dann hilft es nicht. Dann muss halt die PV-Anlage 5, 7 Jahre später, wenn halt das Netz da ist. Und sonst...
Was sagen Sie dann den ganzen Kritikern, die sagen, jetzt wirkt die Bundeswirtschaftsministerin Reiche die Energiewende ab?
Ja, ich sag mal so, bis jetzt ist das so, die Energiewende funktioniert ja für alle, die das Geld haben, Energiewende mitzuspielen, also Freiflächenprojektierer, Investoren, Banken, auch ein Stadtwerk, die verdienen ja alle Geld damit und einer muss es bezahlen. Und wenn wir jetzt sehen, dass die Netzentgelte dann explodieren, dann ist es halt schwierig, dann sehen wir halt, die Industrie hat ein Riesenproblem, weil die einfach sagt, Strom ist ja nicht nur Börsenpreis, sondern Börse plus Netz. Das heißt, es wird teurer. Dann sagt die Industrie, dann gehen wir. Das sieht man deutlich sogar bei uns in den Abnahmezahlen. Und genauso sind es ja die Bürger, die sich das nicht leisten können. Wir sagen ja immer, hier in Nürnberg in Langwasser, da wohnen, ich übertreibe ein bisschen, 40.000, 50.000 Menschen in 15 Häusern. Und die können auch nicht drauf. Und die müssen es alle bezahlen nachher. Und dann haben wir ein Thema. Ne? Und deswegen, ja, es ist ein Stück weit das Optimieren, aufeinander abstimmen, Netz, erneuerbaren Ausbau, volkswirtschaftlich optimal, damit es bezahlbar bleibt.
Und die Bezahlbarkeit, die muss schon auch in den Mittelpunkt. Ne? Das ist,
ja,
darf nicht ausbleiben.
Ja, absolut. Und ich sage auch nicht billig. Ne? Das ist eine andere Frage. Ich bin auch ein Verfechter davon zu sagen, ehrlich zu sagen, es ist eine Zeit lang teurer, die Fossilen abzulösen, weil wir beides gleichzeitig machen. Wir verbrauchen Fossil und investieren in den Umbau. Eine Zeit lang ist es teurer, aber in 30, 40, 50 Jahren wird die nächste Generation uns danken. Denn dann, so wie heute ja auch, dann werden wir vielleicht wieder von irgendwem auf dieser Welt erpresst, der Russe, Chinese, Inder, Kuwaiter, Iraner, Amerikaner, völlig Wurst, alle, die halt irgendwo noch ein bisschen was fördern.
Gut, soweit wollen wir jetzt nicht nach vorne blicken, aber wir blicken in die nächsten Wochen nach vorne, beziehungsweise wir schauen gespannt nach Berlin, wie jetzt dieses Netzpaket und die sonstigen Pakete rund um das Thema Energiewirtschaft entschieden werden. Das Kabinett tagt ja wahrscheinlich nächste Woche, dann geht es Bundestag, Bundesrat etc. Dauert sicher noch ein paar Wochen, bis das verabschiedet ist. Dann schauen wir uns das genau an, was das denn heißt, auch hier für den Netzausbau. Hoffnung heißt ja immer, dass wir alles gut zusammenbringen, Erzeugung, Last, Verbrauch etc., dass am Schluss die Rechnung mit der Energiewende raufgeht, weil es dauert einfach so eine Zeit, bis wir alles optimal ernten können. Herr Render, vielen Dank für heute, vielen Dank für das Gespräch. Das war's für Vorsicht, Spannung, Energie erklärt. Danke Ihnen.
Bis bald, ja, tschüss.
Tschüss, danke, ciao, ciao.